Also, Freunde, noch eine Runde. Vierte Mose, Kapitel 3, so ein drittes Kapitel. Mitten in dem Dienst und Zählung der Leviten, Aufgaben der Leviten. Darf ich euch kurz diese Verbindung zeigen, nur dass wir verstehen. Schaut mal, wir haben Kapitel 1, wir haben die Zählung des ganzen Volkes, Bereitschaft zu diesem Glaubenskampf des ganzen Volkes. Dann ging es weiter, wie das Volk sich lagern soll. Und dann mit dieser ganzen Thematik, Gott ist mitten unter dem Volk und auf ihn ausgerichtet und von daher diesen Dienst zu tun. Später wird es ja kommen, und wenn das Zelt sich aufbrach, wenn die Feuersäule oder die Wolkensäule, dann brach das Volk auf, lagerte sich auch. Das heißt, da geht es um Führung und Leitung, und das muss von der Mitte aus geschehen. Und diese ganze Thematik, und dann er ist in unserer Mitte, wir gehören dazu, und all das, was ich versucht habe, so kurz mit euch durchzusprechen. Eine Stelle, um das zusammenzufassen. Dann Kapitel 3, dann wird es präziser. Jetzt nicht nur allgemeiner Dienst, sondern der Levitendienst wird beschrieben. Das heißt, der konkrete Dienst am geistlichen Haus. Und da sind wir mit unseren ganzen Aufgaben, Bereichen, jeder mit seiner Gabe, den Platz einzunehmen, den wir tun. Und dann in einer Gesinnung, nicht Überheblichkeit, nicht im Hochmut, nicht im Neid, sondern einfach für den Herrn. Das macht wie keine von uns. Dienst dient sich selbst, dient der Gemeinde, dient einer Organisation. Menschen gehen von den Gemeinden und dann sind sie frustriert und sagen, so viel habe ich hier gemacht und was habe ich gekriegt? Keine Anerkennung, keine Bestätigung. Dann frage ich mich, für wen habt ihr es gemacht? Und das offenbart oft dieses Herz. Ja? Ich sage, oder mal Anspruch denken oder in welchen Dingen. Sondern entweder machst du es für den Herrn oder nicht. Und ich glaube, dass die Gemeinde oft der Ort ist, wo einfach der Ort der Selbstverwirklichung ist. Versteht ihr, es ist nicht einfach im Geschäft an eine Leitungsstelle zu kommen. Es ist nicht einfach an eine Stelle zu kommen, wo du Personal unter dir hast, wo du kommandieren darfst, wo du sagen, hey, du machst das, du machst das, du machst das. Aber in der Gemeinde, da macht man Karriere sehr schnell. Man sucht Mitarbeiter, ja klar, oh, Mangel, zack, zack, ist man da. Und man kann sehr schnell, und deswegen, es wird ganz oft missbraucht. Und dann, um sich selbst zu verwirklichen, auch ein Stück weit. Ich habe vorhin kurz, wurde ich gefragt, zu einer bestimmten Person, ich äußere mich dazu, ich habe damit kein Problem, zum Beispiel zu der Lehrerin Joyce Meyer. Die ist ja eine Predigerin und eine Lehrerin. Und ich weiß nicht, kennt ihr ihre Vision und ihre Berufung? Sie hat das, glaube ich, mal, also ich habe es gelesen, sie hat es beschrieben, sie lag in ihrer Badewanne und hat ein Bad genommen und dann hat sie die Eingebung bekommen, sie soll Predigerin werden. Und ihre Gemeinde, der sie war, war es nicht einfach, hat sie einfach eine neue gegründet, ihre eigene Gemeinde. Und das ist jetzt natürlich, die gehört zu den einflussreichsten Personen Amerikas, diese Frau. Psychologie verpackt mit im Mantel des Evangeliums, für mich nichts anderes. Ich sage euch ganz ehrlich, wie ich darüber denke. So, der Punkt ist, man kann seine eigenen Wege gehen und sich seine eigene Gemeinde bauen, wo man sich selbst verwirklicht. Glaubt mir, darf ich persönlich, ich habe noch keine Gemeinde gefunden, in der ich mich wohlfühle. Sorry, echt. Und ich liebe die Gemeinde, in der ich jetzt bin, weil wir gemeinsam einfach so viel durchgemacht haben. Ich liebe wirklich die Gemeinde. Aber es gibt immer noch Dinge, da denke ich, oh Mann. Ja, ich denke, jedem von euch geht so, oder? Und es gibt mehrere. Und es gibt mehrere Gründe. Und einer der Hauptgründe ist damit, weil die wahre Gemeinde im Himmel ist. So, das ist eine. Also, wenn du in dieser Zeit sagst, oh, jetzt hier, ich habe es gefunden, dann bist du im Himmel. Dann bist du im Himmel angekommen. So, es ist nicht so, dass ich nörgeln möchte oder sagen, das ist schlecht, aber es gibt nicht die Gemeinde. Und glaubt mir, ich war mehrmals in meinem geistlichen Leben darin versucht, meine eigene zu gründen. Mehrmals. Und es wäre für mich wesentlich einfacher, meine eigene Gemeinde zu gründen. Zu sagen, hey, lasst mal machen, und ich mache mein eigenes Ding. Wisst ihr, wie einfach es ist, wenn wir sagen, hey, hier, ich mache die Regeln, ich sage, wer über die Lehre der Erwählung ein Problem hat, raus. Wer die Lehre in den dritten Tempel ein Problem hat, raus. Ich könnte es so machen, da können wir jede Diskussion ersparen und jeden Streit und euch unterschreiben, jeder liebt sich selbst und weh, da meckert einer. Ich könnte alles aufsetzen, versteht ihr? Und meine eigene Gemeinde bauen und der Herr verwehrt mir. Ich darf das nicht. Es gab mehrere Möglichkeiten und Gelegenheiten, man hat mich sogar gebeten, bitte mach's, und ich habe keinen Freimut dazu. Ich gründe nicht meine eigene Gemeinde, weil die Gemeinde nicht mir gehört und ich nicht sage, wie die Gemeinde funktioniert. Es ist der Leib Christi und ich habe einen Auftrag und ein Vorrecht, wirklich, ich darf diesem Leib und diesem Tempel dienen. Mit meiner Gabe, die er mir gibt, und ich habe viele Gaben, die ich nicht habe, und ich bin, ehrlich gesagt, manchmal bin ich echt neidisch. Wenn ich dann Brüder singen höre, denke ich, boah, wieso hat Gott mir nicht einfach so eine Stimme gegeben? Das konnte doch machen. Wieso hat er nicht gemacht, dass bei mir so, dass es sich so gut anhört? Wieso geht es nicht? Er hat mir nicht gegeben. Er hat viele Dinge mir nicht gegeben. Ich kann mir keine Namen merken. Hat mir nicht gegeben, die Gabe. Zeit einhalten, nicht gegeben. Besperrt euch bei ihm. Das ist einfach, aber er hat mir andere Dinge gegeben und ich weiß, was er mir gegeben hat, ich weiß und ich will in diesen Dingen treu dienen. Und schlag mit mir 1. Korinther 12 auf. Diese Dinge, die wir jetzt im 1. Buch Mose, 4. Buch Mose, Kapitel 1, 2, 3 gesehen haben, schaut mal, wie Paulus das zusammenbringt in diesem Kapitel. 1. Korinther 12, ich lese ab Vers 1 lesen. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzen hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist, der uns gegeben ist von Christus, er wird etwas tun, nämlich, dass wir, wie wir uns verhalten oder wie wir reden, wie den Herrn verherrlichen werden. Ja. Das lasse ich, das lasse ich jetzt mal. Jetzt Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt aber Verschiedenheit von Diensten. Aber es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das heißt, die Gabe, die Gott gibt, ist nicht zur Selbsterbauung oder zur Selbstverherrlichung, sondern zum Nutzen. Jede Gabe bringt eine Aufgabe mit sich. Also wenn du dir eine Gabe von Gott wünschst, sag, oh Herr, ich würde so gern gut singen können, dann würde der Herr sagen, bist du auch bereit, den anderen zu singen. Traue mich nach vorne und so unangenehm. Oh Herr, ich würde so gerne das und das, also ich habe neulich mit einem darüber geredet, sagt, ja, ich nehme mir Zeit fürs Studium für mich selbst, ich will selbst aufnehmen und selbst lernen vom Wort Gottes. Und ich habe gesagt, weil ich habe ihn ermutigt, mehr zu predigen. Und er sagt, und dann gesagt, weißt du was, in dem Maße, wie du bereit bist, den anderen weiterzugeben, in dem Maße wird Gott dir geben an Erkenntnis. Das heißt, wenn du nur das alles für dich selbst behalten willst, da brauchst du nicht an die großen Offenbarungen denken. Weil die Gabe, die Gott uns gibt, immer ein Dienst am Leib und an der Gemeinde. Es geht immer, wir sind Kanäle. Und wenn du einen Staudamm baust, nicht gut. Und das meine ich in geistlichen wie in finanziellen Geschichten. Ich war in den USA, in einer Riesengemeinde. Und dann auf der Heimweg sagt der Sohn zum Vater, Papa, kein Wunder, die haben auch so viel Geld. Kein Wunder, dass sie das alles hier machen können. Hätten wir so viel Geld, könnten wir das ja auch alles so machen. Und der Vater hat kurz zugehört und dann sagt er, weißt du was, weißt du, warum sie so viel Geld haben? Weil sie das weitergeben. Wenn wir nicht lernen, also weil Gott sie für würdig erhält, ihnen so viel zu geben, weil er weiß, sie geben es weiter. Wenn wir nicht bereit sind, damit gut zu wirtschaften, in seinem Sinne, dann brauchen wir nicht erwarten, dass er unsere Scheunen füllt. Und William McDonald hat gesagt, Gott schaufelt in unsere scheunen. Und wir sollen rausschaufeln in die anderen. Und in dem Maße, wie wir rausschaufeln, schaufelt er nach. Und dann sagt er, und Gottes Schaufeln sind größer als unsere. Jawohl. So, das sind gute Bilder. Also in diesem Sinne, die Gaben sind kein Selbstzweck, sondern immer zum Nutzen. Und das ist, da müssen wir auch die ganzen Gabengeschichten und all die übernatürliche Gaben und auch dieses Haschen nach Gaben. Und wie oft ist es einfach nur Selbsterfahrung, die ich gern machen möchte, damit ich etwas Übernatürliches erlebe. Und nicht, weil ich gerne dem Christus und seinem Leib damit dienen möchte. Wir haben gelernt, nicht egoistisch in diesen ganzen Gabengeschichten sein. Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Durch wen wird es gegeben? Durch den Geist. Das heißt, es ist eine Gabe. Es gibt Gott, das wächst nicht auf unserem eigenen Mist. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Schaut mal, selbst der Glaube ist ein Geschenk. Gell? Und da kannst du sagen, oh, du hast aber wenig Glauben. Ich habe mehr Glauben. Sei dankbar, weil der Geist Gottes es dir gibt. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, einem anderen, in letzter Zeit hätte ich so gern diese Gabe. Und nicht, weil ich so viel Leid sehe. Und ich sitze da und sage, Herr, ich muss akzeptieren, das ist nicht meine Gabe. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, einem anderen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dieses Fass mache ich jetzt nicht auf. Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt an jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber des Leibes, aber, Entschuldigung, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Merkt ihr das? Das ist die Basis. Wir haben Anteil am selben Leib. Es ist keine Wertung. Es ist nicht, ja, der darf predigen, ist mehr wert, die darf nicht predigen, ist weniger wert. Der darf dienen, ist halt, ja, putzen, und der andere darf halt dann evangelisieren. Ja, und dann beginnen wir zu werten. Ein Leib mit notwendigen allen Verheißungen und Aufgaben, damit dieser Tempel und diese Stiftshütte funktioniert. Jeder Levit musste seine eigene Aufgabe wahrnehmen, sonst würde das Haus nicht stehen, würde den Tempel nicht, die Stiftshütte da sein, könnte der Dienst nicht getan werden, könnte kein Friedensopfer, Sündopfer, alles dargebracht werden. Es braucht alles, jede Kleinigkeit. Jede Kleinigkeit braucht es. Und jeder hat Anteil daran. Das ist eine tiefe Lektion von 4. Mose Kapitel 3. Okay? Ein Gedanke und dann verlassen wir Kapitel 3. Dass wir wenigstens zwei Kapitel schaffen. In diesem Tempo machen wir aber nicht weiter. Kapitel 3, schaut mal Vers 13. Möchte ich auch auf eine Kleinigkeit noch hinweisen. Vers 13, seid ihr mit mir, ja? Denn mein ist alle Erstgeburt. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich alle Erstgeburt in Israel für mich heilig. Vom Menschen bis zum Vieh. Mir sollen sie gehören, mir, dem Herrn. Gott spricht, wer diesen Dienst von den Leviten an dem Haus tun soll. Und er sagt, wer die sind, und er sagt, die Erstgeborenen. Die Erstgeburt soll dafür geheiligt sein. Und interessanterweise sagt, an dem Tag, als ich sie aus Ägyptenland geführt habe, habe ich durch diese Aktion mir die Erstgeburt geheiligt. Wie war das? All die Erstgeborenen sollten sterben, wenn nicht das Blut des Lammes an den Türpfosten der jeweiligen Häuser gestrichen war. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass so sind alle Ungläubigen gestorben, oder? Und Gottes Volk, wer ist in Gottes Volk gestorben? Eigentlich niemand, gell? Aber wer wurde bewahrt? All die, die geglaubt haben, dass dieses Bestreichen der Türe reicht. Man könnte sagen, ja, so ein Blödsinn. Was, wie, inwieweit, abgesehen, hä, wird Gott wirklich sie töten? Oder, aber Gott hat einige Dinge getan, damit man weiß, oh, das ist ernst zu nehmen. Und im Glauben mussten sie an die Türpfosten bestreichen. Nur nebenbei. An welche Seite? Genau. Wo, von außen, wo nicht? Warum nicht von innen? Warum von außen? Wem galt das Blut? Dem Todesengel. Wer sollte es sehen? Der Todesengel, wer soll es nicht sehen? Ja, es geht nicht darum, ob wir es sehen, sondern der Todesengel sollte es sehen. Siehst du, wie dein Herz besprengt ist durch das Blut Jesu Christi? Im Glauben nehmen wir es an, dass das genügt, gell? Sehen wir es. Aber wer sieht's? Der Engel des Herrn. Und warum kommen wir nicht ins Gericht? Weil wir gereinigt und besprengt sind durch das Blut Jesu Christi. Warst du dabei, als er gestorben ist, als Blut geflossen ist von Jesus? Nein. Das heißt, die Bibel spricht, wir sind besprengt an unserem Herzen. Das ist, was Gott sieht, was er sieht. Und nicht, weil wir oft nicht so sehen, wie Gott uns sieht. Glaubt mir, wir sehen uns oft nicht so, wie Gott uns sieht. Und Gott sieht uns durch das Blut Jesu Christi. Auch an dem Tag, wo dein Herz dich verurteilt und du dich so nicht sehen kannst. Aber er ist größer als unser Herz. Wie gut, oder? Wie gut ist das? Das ist das Entscheidende, ob wir im Glauben dieses Blut Jesu Christi angenommen haben. Das heißt, die stellvertretende Opfer der Erlösung. Und jetzt kommt's. Wer wurde dann verschont? Die Erstgeburt. Die wurden, sagt Gott, für mich dadurch geheiligt. Das heißt, sie gehören mir. Um das für uns zu übertragen, was jetzt hier geht. Wer von den Leviten sollte, oder was war notwendig, damit die am Heiligtum dienen konnten? Sie mussten von Gott abgesondert sein, geheiligt werden durch dieses Blut. Das waren die Erstgeburt. Wer darf von uns an dem Heiligtum arbeiten? Wer hat Anteil und Recht, ein Levit zu sein, also die Aufgabe im Leib Christi? Gläubige, die besprengt sind am Herzen, die von Gott als Erstgeburt geheiligt worden sind. Von welcher Erstgeburt ist hier die Rede? Von der Wiedergeburt. Wiedergeburt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus werden wir wiedergeboren durch den einen Geist und werden in seinen Leib hineingehen. Andersrum, wisst ihr, warum Jesus so oder warum Gott hier so eine Bedingung oder dieses einfügt? Er sagt, wer hat Anteil an diesem Dienst? Gläubige, Wiedergeborene. Du kannst keinen Dienst am geistlichen Haus tun, wenn du keinen Anteil hast an diesem geistlichen Haus. Absolut unmöglich. Ich persönlich. Immer wieder geht es darum, ja, wer darf mitsingen, wer darf mitarbeiten, Gläubige, Ungläubige. Ja, ist doch gut, weil dann singen sie mit und dann dadurch werden sie evangelisiert und missioniert. Wir werden das gleich noch lesen. Unmöglich. Das ist unmöglich. Warum? Weil, ich sage so, am Irdischen, wenn es am Irdischen, am Fleischlichen schon so eine hohe Maßstab war, wie viel am Geistlichen? Was für ein Opfer können wir denn da bringen? Mit was für einem Lippenbekenntnis und Opfer können wir Gott verherrlichen, wenn wir nicht mal wiedergeboren sind? Das heißt, an ihn gläubig sind, ihm gehören. Welchen Dank! Wir werden nur Worte singen und Floskeln bringen und Dinge tun, die letztendlich aber vor Gott kein Wohlgeruch sind. Kein Wohlgeruch. Übrigens, man nennt das fremdes Feuer. Kommt noch im 4. Buch Mose. Fremdes Feuer. Okay, also. Wir verlassen Kapitel 3, okay? Aber ihr könnt es einigermaßen einordnen. So, warum jetzt die Zählung der Leviten. Kapitel 4 vertieft das Ganze. Bin jetzt froh, weil dann können wir bisschen schneller. durchgehen. Kapitel 4 beschreibt letztendlich, nachdem so die Grundlage geschaffen worden ist und die Ausrichtung, diese, was die Leviten tun sollen, wen sie unterstützen sollen, in welche Aufgaben sie. Jetzt, Kapitel 4, wird konkret gesagt, wer was tun soll, und zwar bei dem Aufbruch. Das heißt, wenn es losgeht, wenn ihr zu dieser Wüstenwanderung kommt, also wenn Gott sagt, jetzt geht's los, was macht der, was macht der, was macht der? Und dann wird das alles ganz, ganz genau geregelt. Wirklich sehr genau geregelt, mit Namen und den Dingen, die sie tragen müssen, was sie damit machen müssen und so weiter und so fort. Also Kapitel 4 ist eigentlich eine Weiterführung von Kapitel 3, der Dienst der Leviten. So, das war gut, so schnell bin ich noch nie durch. Wobei, wirklich, glaubt mir, nach dem Hebräerbrief, wir könnten da bleiben und uns mal diesen Dienst anschauen. Gell? Da würden wir auch nicht... nicht wenig entdecken. Da gibt es schon auch einiges, was wir bedenken können. Aber das lassen wir jetzt. Und kommen wir zu Kapitel 5. Ich würde so gerne mit euch ich hätte gern bis 8 heute geschafft. Kapitel 5. Nach der Ordnung des Lagers kommt die Reinheit des Lagers. Reinigung der Gemeinde, Reinigung des Lagers. Ich lese Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach Befehl den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen und alle, die an einen Ausfluss leiden und alle durch eine Leiche verunreinigten, aus dem Lager hinausschicken. Sowohl Mann als auch Frau sollte hinausschicken. Vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager unrein, dass sie das nicht ihr Lager unrein machen, in der Mitte ich wohne. Okay? Jetzt schaut mal. Gott wohnt in ihrer Mitte und da darf nichts Unreines sein. Ich wohne da, alles was unrein ist, kann nicht in meiner Gegenwart sein. Alles was unrein ist, muss. Und wir haben im dritten Buch Mose gesehen, da werden die einzelnen Unreinheiten beschrieben. Zum Beispiel der Blutfluss der Frau, Samenerguss des Mannes, wie heißt es? Jegliche Art von den Dingen, wo Gott sagt, das machen die Nationen. Im moralischen, im ethischen, im sexuellen Bereich, all diese Dinge werden da in gnadenloser Weise aufgedeckt. Und Gott sagt, dadurch haben sie sich selbst und das Land unrein gemacht. Und Gott sagt, das geht nicht. Ich kann nicht in ihrer Mitte sein, wo das geschieht. Und dann ist der Auftrag aus dem Lager raus. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet in dieser Zeit leben. Stellt euch vor, ihr werdet unter dem ersten Bund. Ich weiß, dass manche so heute leben. Und dass nicht wenige solche. Und jetzt möchte ich euch noch was vor Augen führen. Und jetzt lest mal die Evangelien. Und das Zelt Gottes bei den Menschen. Und wer darf ihn berühren? Eine Aussätzige. Und eine Unreine, die am Blutfluss leidet. Ja. Die Geschichte Markus Kapitel 5 sind wir gerade bei uns in der Gemeinde gewesen. Sie war unrein. Sie hatte nichts in der Mitte des Volkes zu tun. Sie hatte kein Recht auf Gemeinschaft und Gegeben. Hier heißt, tu sie aus der Mitte raus. Und als sie Jesus berührt, macht sie ihn unrein. Sie macht nicht nur, überleg mal, wen sie gerade unrein macht. Sie macht das Zelt Gottes bei den Menschen eigentlich unrein. Gell? Aber das Erstaunliche ist jetzt, dieses Zelt wird nicht unrein, sondern sie wird rein. Das ist herrlich. Übrigens, das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Das ist, die Heiden im Alten, da haben keinen Anteil. Im Neuen dazu. Die Unreinen dazu. Die Sünden. Die Hurer und die Zöllner und alle, die haben dazu. Warum? Für die macht er durch sein für alle Mal Opfer, macht er sie heilig und rein. Und macht möglich, dass sie Anteil haben an diesem Volk. Macht möglich, dass man. Dass Gott trotzdem in der Mitte bleiben kann, dass, obwohl wir sündigen, Jesus in uns trotzdem wohnt. Wahnsinn, oder? was das bedeutet, besprengt und geheiligt am Menschen, am inneren Menschen. Wir sind in Christus Geheiligte. Was es, wie heilig und rein die Gegenwart Gottes sein muss, macht uns das fünfte Kapitel deutlich. Was Christus letztendlich da vollbracht hat in dieser Reinigung, dass wir in seiner Gegenwart bleiben können, dass wir nicht hinausgestoßen werden, das ist echt, echt herrlich und echt groß. Ja, auch da will ich mit euch ein bisschen weitergehen. Wir haben ja über Matthäus 18 miteinander geredet, gell? Letztes Mal, über Gemeindezucht.
Ich würde gerne mal fragen, was mit der Verunreinigung durch leiche gemeint ist.
Okay, versuche das kurz zusammenzufassen. Das kommt, glaube ich, aber auch noch. Berührung von Toten. Warum ist zum Beispiel Blut oder Menstruationsblut von der Frau unrein? Warum ist der Samenarguss vom Mann unrein? Warum ist das Berühren der Leiche unrein? So, jeder, das berührt, ist unrein. Weil diese Dinge beschreiben den gefallenen, den toten Menschen. Das ist ein Bild zum Beispiel. Das, wie der Mensch zur Welt kommt, ist unrein. Er ist durch und durch unrein, verdorben. Das wird ausgedrückt mit dem Samen des Mannes und der Frau. Ich muss jetzt euch nicht erklären, gell? Zyklus und die ganzen Bienchen-Blümchen-Prozess. Das, was eben dazugehört zu der Zeugung des Menschen und die Dinge, die eigentlich da sind, erklärt Gott als unrein. Warum? Weil das deutlich macht, dass so wie der Mensch in die Welt hineinkommt, er unrein ist. Das ist von dieser Schöpfung, das ist von der gefallenen Schöpfung und das ist unrein. Kein Mensch kommt rein zur Welt, er ist unrein. Wir reden hier von der Erbsünde. Aber wie geht der Mensch von dieser Welt? Er stirbt. So, und das ist auch, warum? Wegen der Unreinheit, weil er sündig ist. Und darum ist der Tod unrein und die Entstehung unrein. Das beschreibt und zeigt, der Hineinkommen in diese Welt in der Unreinheit, hinausgehen von dieser Welt in der Unreinheit. Der Mensch, dieser ist unrein. Und jeder Kontakt mit dem Unrein macht dich auch unrein. Das heißt, kultisch, und jetzt ist wichtig, kultisch, jeder Kontakt mit, ihr Frauen, ihr könnt es wahrscheinlich besser erklären, warum wieder der Zyklus vom Eisprung und dann absterben und dann ist es ja, dann, ja, okay, das ist, ich bin jetzt kein Experte da, ich ehrlich nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das ist ein Prozess letztendlich, da entsteht Leben und dann doch nicht und dann ist der Tod, gell? Schon krass, gell? Ja. So, aber das ist das Bild letztendlich. Und kultisch ist das, was in dieser Welt zu diesem Tod gehört, ist unrein, weil das ist das Bild des gefallenen Menschen. Und jetzt nochmal, und ich will euch nochmal deutlich machen, wer von euch stellt sich gerne freiwillig unter diesen Bund, unter diese Gesetzmäßigkeit, die einen so, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Berührung mit dieser Welt, mit dem Toten, macht dich unrein. Wer kann sich dem entziehen? Niemand. Das ist das. Du kannst dich dem nicht entziehen. Und jetzt aber die ganzen Gesetze. Dann sagt uns die Bibel, sagt Gott, wisst ihr, was du alles brauchst, damit du da entzündet wirst? Weißt du, was du brauchst, dass du rein wirst? Boah, das ist eine ganze Menge. Und wir nicht nur im dritten Buch Mose, wir sind jetzt im vierten Buch Mose. Was das alles braucht? Und dann kommt Jesus Christus und sagt, ich habe alles vollbracht. Und je mehr wir das begreifen, umso mehr werden wir Jesus lieben, und ihm dankbar sein, was er für dich und für mich getan hat. Dass er dich geheiligt hat, gereinigt hat. Durch das Wasserbad im Wort und in diese Dinge. Dass er uns in eine Stellung gebracht hat, in einen neuen Bund. Dass er uns herausgerissen hat. Das ist herrlich und großartig zugleich. Aber diese Bilder eben machen deutlich, was Unreinheit letztendlich bedeutet. Ja? Tod sein. Das hat Nur so ganz kurz, okay? Kannst gerne nachher nochmal kommen, wenn es noch nicht klar genug war. Dann sind wir eben in Kapitel 5. Jetzt kommen wir zu Kapitel 6. Ein merkwürdiges Kapitel. Gehört aber von der Thematik genauso dazu, was es dazu braucht, dass das Volk in der Wüste überlebt. Es braucht Reinheit, es braucht eine Ordnung, es braucht klare Aufgabenverteilung, es braucht eine Kampfbereitschaft, eine Armee, all diese Dinge. Und es braucht noch etwas. Es braucht eine Absonderung, es braucht eine Weihe und eine Weihe, ein Versprechen, Gott zu dienen. Habt ihr schon mal was von dem Nazarener gehört? Es gibt ein Gesetz der Nazarener. Das ist gar keine so unspannende Geschichte. Was wir jetzt in Kapitel 6 haben, ist das Gesetz der Abgesonderten. Das heißt, es geht darum, dass jemand sich für Gott besonders und vor allem freiwillig absondert. Also wir haben die allgemeine Priesterschaft, das allgemeine Priestertum, wo jeder Gläubige zum geistlichen Kampf aufgeführt, für Gott zu kämpfen, für sein Volk. Dann haben wir aber eine spezielle Berufung für bestimmte Aufgaben. Das sind der Dienst der Priester und der Leviten. Nicht jeder, ist klar, oder? Und jetzt gibt es, dann gibt es noch einen Bereich, es gibt immer spezieller, wo es sich welche sagen, ich lebe jetzt nur für Gott und nur für ihn allein. Und er ist mir so viel wert und ich liebe ihn so, ich entsage allen Dingen. Und zwar freiwillig, nicht weil ich muss. Und Gott sagt, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte für Gott zum Beispiel 3 Monate mich komplett nur auf ihn ausrichten, alles sein lassen und ihm nur mich zur Verfügung zu stellen, dann sagt Gott, dann mach das. Und der andere sagt, ich möchte ein halbes Jahr mir Zeit für Gott nehmen. Und dann sagt Gott, dann mach das. Und dann sagt er, ich möchte 1 Jahr oder 3 Jahre nur für Gott mir die Zeit nehmen, mich von allem rausnehmen. Und das gibt's, wir kennen das, oder? So mal 3 Jahre auf die Bibelschule oder mal 1 Jahr oder ein halbes Jahr. Und es ist ein freiwilliger Dienst. Es ist nicht, wo Gott sagt, das muss jeder tun, sondern er sagt, aber wenn du das tust für mich, dann musst du Folgendes beachten. Und das ist sehr interessant, wie Gott das, was Gott ihnen dann sagt. Und das ist das Gesetz der Abgesonderten bzw. der Nazarener. Ich lese ab Vers 1. Und der Herr redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und spricht zu ihnen, wenn jemand ein Mann oder eine Frau, also das gilt für beide, für Mann und Frau, für Frauen wird es gleich ein bisschen einfacher als für Mann, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nazareners gelobt. Das heißt, wenn er für Gott ein besonderes Opfer bringen möchte, seines Lebens, seines lebendigen Opfers, dann und ein Gelübde ablegt, das heißt ein Gelübde der Absonderung, dass er sich für Gott in Besonderes absondert, dann sagt es, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weines und des Rauschtranks enthalten, Essig von Wein und Essig von Rauschtrank soll er nicht trinken, keinerlei Traubensaft soll er trinken und auch Trauben, frische oder getrocknete soll er nicht essen. Also nicht nur Wein, sondern alles, was auch die Entstehung des Weins oder des Schnaps oder des Essigs dazu beiträgt. Also soll er sich von allem alkoholischen Getränk und von der Quelle sogar fernhalten. Gar nicht so einfach, gell? So, Wein ist ja klar, aber auch Trauben? Dann Vers 5. Alle Tage des Gelübdes, seine Weihe, soll kein Schermesser über sein Haupt kommen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, ob Männer lange Haare tragen dürfen oder nicht. Und es gibt eine Anweisung Gottes, wo die Männer sich die Haare nicht schneiden dürfen, wo sie lange Haare kriegen. Und wenn sie 3 Jahre ein Gelübde haben, wisst ihr, wie lang die Haare werden? Bei mir nicht. Bei mir werden sie nicht lang. Jetzt wisst ihr, warum Simson lange Haare hatte. Wisst ihr, wer Simson war? Ein Nazarener. Und er wurde, das heißt, abgesondert und geweiht für Gott. Ja, und das sind die langen Haare. Ihr kennt ja die ganze Diskussion, ja. Wir haben ein paar in der Gemeinde, die Brüder, die lange Haare haben. Und die älteren Geschwister, das ist natürlich ein Dorn. Ich rate, macht ihr wenigstens einen Dutt. Ich sag gleich dazu, warum das so ist. Das ist schon spannend, aber interessant, gell, dass das Wort Gottes sagt, hey, der Mann darf sich die Haare dann nicht schneiden. Dann hat ihm lange Haare gehabt. Wusstest du, dass der Paulus mal eine Zeit lang lange Haare hatte? Oh, unser Paul. Johannes der Täufer hat auch dann. Oh, geht ja gar nicht. Simson auch. Auch lange Haare. Also wir haben mindestens schon 4, die in der Bibel, Männer, die lange Haare hatten. Aber sie hatten nicht, so, die Mode ist heute so cool, also ich hätte so gerne lange Haare. Ich bin mir sicher, dass die meisten, die heute lange Haare haben, aus ganz anderen Gründen lange Haare haben. Nicht, weil sie sich Gott weihen, so weil sie sich so schön finden. Weil sie gern so. Wenn ihr jetzt meine Gedanken wüsstet. Okay, also, Haare nicht schneiden, Vers 6. Alle Tage, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er sich keine Leiche nähern. Merken wir hier auch wieder, gell? Keine Leiche, warum? Er macht sich dadurch unrein. Also, kein Rauschgetränk, also kein Wein und alkoholisches vermeiden. Dann keine Haare schneiden und keine Berührung mit den Toten. Das hat Gott gesagt, wenn du dich mir weihst, dann sollst du das tun. Warum? Komisch, gell? Warum diese Dinge? Gut, das Letzte macht, denke ich, kommen wir schneller drauf. Warum keine Berührung mit den Toten? Darf ich ganz kurz nebenbei sagen, aus dieser Perspektive macht nochmal die Begebenheit, als einer zu Jesus kam und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen und dann lass mich zuerst meinen Vater begraben. Und Jesus sagt, lass die Toten begraben, komm, folgen mir nach. Aus dieser Perspektive, was er sagt, ich will dir weihen, ich will dir folgen, ich will mich für dich absondern. Und dann sagt er, aber ich muss noch einen Toten begraben. Mal nochmal einen interessanten Aspekt, mal das mit hineinzubeziehen. Aber was steckt dahinter? Und ich denke, wenn wir das verstehen, was dahinter steckt, dann können wir auch die Einzelnen etwas besser deuten. Das ist nicht einfach, aber etwas besser. Ich gebe mir Mühe. Der Gedanke ist da, wenn Gott sagt, wenn du freiwillig, und das ist kein Gesetz, wo jeder es tun muss, wenn du es auf deinem Herzen hast und du es dich komplett Gott hingibst, dann zeig, dann gibt es bestimmte Merkmale, wie du das zeigen sollst. Dass du wirklich dich komplett mir hingibst. Und das Erste ist Verzicht auf das zu einem, auf den Genuss, auf die Genussdinge. Warum? Nicht einfach auf alles Genuss, sondern etwas, was dich nicht besonnen macht. Es geht ja, und werdet nicht voll des Weines, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, voller Rauschtrank, das heißt, wo du keine Selbstkontrolle mehr hast. Wenn jemand wenn er zu viel trinkt, dann verliert er die Kontrolle über sich selbst. Er verliert Kontrolle über seine Gedanken und bei dem einen zeigt sich, dass er heult dann permanent, der andere wird aggressiv, der andere lacht, der andere schläft, wie auch immer. Der Wein hat viele Gesichter. So, aber der Punkt ist, sich Gott auszuliefern, hat sich komplett unter seine Kontrolle begeben. Und das kostet schon Selbstverleugnung. Interessanterweise, gell, nur die dürften keinen Wein trinken, gell? Das heißt, die anderen, die durften sich besaufen und Kontrollverluste leiden. Natürlich nicht. Das wird an anderen Dingen von Gott geregelt. Aber das bedeutet in dem Fall wirklich die Absonderung für Gott. Ist soweit, warum die Haare? Was hat mit den Haaren zu tun? Warum durften Männer dann auf einmal lange Haare haben? Wobei die Bibel und Gott sagt, und Paulus lehrt und sagt, Gott hat nicht ohne Grund die Frau mit langen Haaren gemacht und nicht den Mann mit langen Haaren gemacht. Und ich glaube, nicht ohne Grund lässt er die Männer die Haare bei den meisten ausfallen, dass sie auf keine dummen Gedanken kommen. Aber manche haben es halt immer noch, ja. Glückselig seid ihr. Ich möchte euch etwas damit deutlich machen. Ich glaube, da bekommt es auch eine neue Dimension und auch eine gute Erklärung. Mir hat das sehr geholfen. Als Rebekka für Isaak geholt wurde, Der Knecht hat sie ja geholt, ihr kennt die Geschichte. Nun nebenbei, das ist eine herrliche Parallele auf Christus und die Gemeinde. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, wie dann die Gemeinde dem Sohn gegeben wird, wie der Vater dafür sorgt, dass er eine Braut bekommt. Hier geht es nicht darum, ob der Mann, eine Frau und Mann vorher sich unterhalten dürfen oder nicht. Und da habe ich schon solche Dinge gehört, Katastrophe. Neulich hat mir jemand das vorgespielt, dass ich konnte nicht glauben, dass man sowas im Ernst lehrt. Aber egal. Und dann wird natürlich diese Stelle herangezogen, dass Mann und Frau miteinander nicht reden dürfen. Aber die Stelle, wo Jakob dann, egal, da gibt es halt andere, die wohl auch immer reden, aber die gibt es halt nicht in der Bibel. Aber wo man nicht reden, die gibt es. Das ist ein bisschen einseitig. Bei allem Ernst und bei all der Gottesfurcht und bei all dem, was auch falsch ist, das will ich nicht leugnen, aber man muss da wirklich beim Wort bleiben. Der Punkt ist aber der, als dann die Rebekka kommt und sieht den Isaak auf dem Feld, was hat sie denn gemacht? Sich verschleiert. Komisch, gell? Er darf mich nicht sehen. Vielleicht findet mich hübsch. Oder so. Nein, warum verschleiert sie? Und dann heißt, fragt, wer ist das? Und dann sagt der Diener, das ist dein zukünftiger Mann, Isaak. In dem Moment, wo sie ihn sieht, verschleiert sie sich. Warum macht sie das? Damit er sie nicht sieht oder... Sondern in dem Moment, wo sie, das ist dein Mann, passiert Folgendes. Nimmt sie einen Schleier und zieht über sich hinauf. Denn der Schleier bedeutet, ich gehöre nur noch diesem Mann. Das ist eine Absonderung. Das ist ein Versprechen der Treue. Ich entziehe mich allen anderen. So, jetzt bin ich schön und alle dürfen mich schön finden. Und vielleicht findet sich jemand, der mich so schön findet, der mich heiratet. Deswegen dürfen sie mich sehen. Ab jetzt, ich habe jemanden. Ich muss nicht mehr schön für den und für den und für den sein. Ich sondere mich ab für diesen einen Mann. Und das war das Bild von einem Schleier. So, versteht ihr den Gedanken? Und das ist auch ein Ausdruck, jetzt, ich verspreche mich für dich. Ich will dir treu sein. Ich will dir gehören. Keinem anderen will ich gefallen. Nur dir will ich gefallen. Nur du darfst mich sehen und an mir deine Freude haben. An meiner Schönheit die Freude haben. Eigentlich ein guter Gedanke, gell? Was man daraus macht und Verschleierung und alles, was ich, lassen wir mal dahin. Aber das ist der Gedanke. Jetzt, wisst ihr, was Gott gemacht hat? So einen genialen Gott haben wir. Wisst ihr, warum er der Frau einen Schleier, lange Haare gegeben hat? Weil die Bibel sagt, die langen Haare stehen an der Stelle des Schleiers. 1. Korinther Kapitel 11 oder andere Stellen. Das heißt, die langen Haare der Frau symbolisieren einen Schleier. Ich habe einen Mann. Und deswegen soll der Mann nichts auf seinem Haupt haben. Aber die Frau soll was auf ihrem Haupt haben. Ich kenne sie, ja? Auch das ist eine spannende Frage, Kopftuchfrage und so, gell? Aber die ganze Kopftuchfrage ist eigentlich Folgendes. Ich sage, heute ist es bei uns das hier. Ein Ring. Ich gehöre einer Frau. Ist richtig, ich gehöre einer Frau. Und die Frau gehört mir. Absolut richtig. Und in dem Moment, wo ich das so ablege und sage, so, ich habe keine Frau mehr. Lilly, du hast mir nichts mehr zu sagen. Die hört das gerade unten. Du hast schon was zu sagen. In dem Moment, wo ich das ablege und bewusst sage, so, und das haben die Frauen übrigens in Korinth gemacht, die haben ihre Kopftücher abgelegt und gesagt, ihr Männer, ihr habt uns nichts mehr zu sagen. Wisst ihr was? Wir sind in Christus eins. Ja, wir sind eins. So, Bruder, Schwester, also bist du kein Haupt mehr über mir. Also wenn du jetzt deine Lehre da bringst in der Gemeinde, dann steht die Frau auf und sagt, nee, Willi, wenn die Lilly reinkommt, das gerade gehört hat, sagt, Willi, kommt hier rein und sagt, das geht gar nicht. Das akzeptiere ich nicht. Legt den Ring runter und sagt, du hast mir nichts mehr zum Sagen. Ich sage, aber ich habe doch Verantwortung für dich. Nicht mehr. Zack. Und Paulus sagt, Freunde, wir sind zwar in Christus eins, weder Mann noch Frau, ein Unterschied, aber die Verantwortlichkeiten haben sich nicht geändert. Mein Sohn kam zum Glauben, sagt, Papa, wir sind Brüder. Mein Sohn Timmy, der war da 6 Jahre alt. Und dann sagt, nee, 8 glaube ich war er. Wir sind Papa, wir sind Brüder. Ich sage, aber ich bin immer noch sein Papa, gell? Hätte ich sagen, du kannst mir nichts zu sagen. So nach 10 Uhr kann ich immer nach 9 Uhr machen, was ich will, weil wir sind Brüder. Das entbehrt ja, das heißt, meine Verantwortung löst ja nicht, dass wir Brüder in Christus sind wir. Aber die Schöpfungsordnung besteht. Das ist der Gedanke dahinter. Und Gott gibt der Frau einen langen Schrei, um sie daran zu erinnern, du hast ein Haupt über dir. Und sich jemand weihen, absondern. Darf ich euch sagen, der Geist sagt damit etwas. Genau, das ist ein Schatten und ein Bild. Bitte bleibt nicht an diesen Dingen so hängen, als ob sie das eigentliche Gesetz sind. Die eigentliche Wirkung. Der Punkt ist der. Warum darf, und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn das so ist, warum darf dann aber eigentlich, warum die Männer sich die Haare nicht schneiden? Warum wollte das Gott, dass die Männer dann lange Haare tragen? Weil in dem Moment, wo einer sagt, ich will nur noch einem mich komplett hingeben, für eine Zeit will ich will nicht mal meiner Frau gefallen, ich will die Welt nicht gefallen, ich will niemandem gefallen, ich will nur Gott gefallen. Und er macht im Prinzip, er zieht sich einen Schleier auf und sagt, ich gehöre nur noch Gott. Das ist ein Treueversprechen, ein Gelübde, ein sich absondern. Und mit den langen Haaren drückt er aus, ich habe ein Haupt über mir. Versteht ihr das? Das ist in der Kürze. Aber das ist der Grund, warum Simson keine Haare geschnitten bekommt. Und als er sie geschnitten bekommt, dann was passiert dann? Oh, keine Kraft mehr. Ah, die Kraft ist in den Haaren. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Männer das wirklich so glauben würden, vielleicht glauben es manche und haben deswegen lange Haare. Und dann, die Kraft ist nicht in den Haaren. Warum verliert Simson Kraft? Weil er ganz genau, er diese Weihe bricht, diese Abhängigkeit nicht auf Gott hört, sondern auf was hat er, wie hat er dann gelebt? Was hat er dann getan? Ja, getrunken, Frauen. Das heißt, das, wozu er eigentlich sich geweiht hat und abgesondert wurde, hat er dann gebrochen. Und die Abhängigkeit zu Gott. Und die Kraft kommt von Gott. Nicht jeder, der eine Frau hat oder einen Wein trinkt, hat dann keine Kraft von Gott. Ihr versteht ihn. Das ist nicht wiederum der Punkt, sondern es geht darum, dass wenn man sich Gott weiht und sich Gott anvertraut und sich für Gott absondert und sagt, ich bin für dich da und dann ihn aber rechts und links liegen lässt und sein eigenes Ding und trotzdem sein eigenes Leben, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Kraft fehlt. Und dann, warum habe ich keine Kraft? Warum habe ich keine Freude? Warum habe ich kein das, kann ich das? Das ist eine freiwillige Geschichte. Versteht ungefähr das Prinzip, ja? Warum diese Haare und warum diese, auch die Totenberührung in dieser Zeit. Leben mit mir in der Gemeinschaft, im Leben. Keine Verunreinigung. Es geht um Verunreinigung. Sondere dich komplett für mich ab. Das sind die Bilder, die dahinter stecken. Das sind die Bilder. Jetzt bedeutet das, wenn wir heute einen Toten berühren, sind wir unrein. Nein. Wenn jede Frau, die gerade ihre Tage hat und in diesem Raum ist, hat uns unrein gemacht. Nach dem Gesetz. Ich will es nicht fragen. Aber grundsätzlich. Auf allem, was hier sitzt, alles, was berührt, ist unrein. Und wenn ich das berühre, bin ich unrein. Ich will euch nur sagen, wir müssen so dankbar sein, dass wir unter der Gnade leben und nicht unter dem Gesetz. Und das Zweite will ich sagen, diese Dinge sind nicht die Dinge, die unrein machen. Genauso wie das Essen eines Schweines einen nicht unrein macht. Sondern das sind Dinge, die uns etwas deutlich machen. Das sind Dinge, Paulus sagt, alles ist rein. Alles. Wenn du es mit Dank sagen genießen kannst, es ist rein. Denn die Frage ist, das sind Schatten und Bilder, das sind Dinge, wie Gott uns begrenzten Menschen durch diese Symbolik, durch diese Geschichten, durch diese Ereignisse, durch diese Gesetzgebung uns Dinge deutlich macht, um zu zeigen, wie groß das Erlösungswerk Jesu Christi ist. Bitte vergesst das nicht. Und beim solchen Lesen, wenn wir da nur dabei bleiben und das nicht verstehen, dann können wir es nicht einordnen. Denn Jesus sagt zum Johannes den Täufer, die Leute sagen, der Johannes der Täufer war einer, der hat sich so zurückgezogen, hat in der Wüste gelebt, der hat all diesen Dingen entsagt. Und von Jesus hat man was gesagt? Er ist ein Säufer und ein Fresser und er ist bei den Partys und bei den Leuten. Interessant, gell? So, da, hier geht es nicht darum, jetzt müssen wir alle Essener werden. Ihr Männer alle lange Haare wachsen lassen, da habe ich eh verloren. Deswegen habe ich gesagt, ihr Frauen habt es viel einfacher, gell? Zack, schon da. Ja. Gerade geschnitten, schon wieder Spitzen schneiden. So schnell geht das. Das ist nicht, sondern hier übertragen für uns, wenn wir sagen, ich will für Gott mich absondern, ich will eine Zeit lang bewusst für Gott leben, dass wir verstehen, was die geistlichen Prinzipien da sind. Das ist eine freiwillige Gabe. Und das ist nicht, oh, ich muss, sondern ich will ihm ausdrücken, dass es mir wert ist. Und wenn jemand sagt, oh, du Armer, du machst das nicht, du darfst das nicht, dann sage ich, das mache ich freiwillig. Warum? Es ist mir wert. Das ist mein Ausdruck. Jeder Sportler, dem es wert ist, irgendeinen Titel zu gewinnen, also ehrlich, die Welt bewundert konsequente Menschen. Was, du hast schon so, du bist nie bei McDonald's. Boah, weißt du, du trinkst keine Cola, nicht schlecht. Du rauchst nicht, ja, wie kriegst du das hin? Und das mal, kein Zucker und immer nur Diät. Und wow, was für Disziplin, ja? Wenn wir uns für den Herrn absondern, oh, wie armselig, wie bescheuert, wie kleinkariert, wie, versteht ihr? Und wir, ja, du hast recht. Eigentlich voll dumm von mir. Aber ich muss halt machen. Vor allem das Schlimme ist noch, wenn daran dein ewiges Leben geknüpft ist. Wenn man sagt, ja, sonst kann ich Gott nicht gefallen, dann komme ich nicht in den Himmel. Hier geht es nicht darum. Schau mal, er redet, wenn du für eine Zeit lang dich absonderst. Ich will so damit schließen. Es gab eine Zeit in der Apostelgeschichte, ich habe gelesen, dass Paulus eine Zeit lang als Nazarener gelebt hat. Wo er sogar dann die Haare abschneidet und in den Tempel geht, verbrennt und dann man muss ein Opfer darbringen und so weiter. Darüber können wir auch noch denken, wieso macht Paul das, gell? Ja, ich sage dem Juden ein Jude. Ja, das ist, was er da gemacht hat. Nicht, weil er gesagt hat, das Gesetz muss man tun. Er war den Juden ein Jude. Aber Paulus war einer. In der Apostelgeschichte finden wir mindestens zwei andere, die als Nazarener gelebt haben, die sich mit Paulus dieses Gelübde gemacht haben. Andere haben gesagt, wir werden diese und diese nicht tun, bis wir Paulus umbringen. Die haben sich auch für Nazarener Gelübde verpflichtet. Also wir finden einige Beispiele, interessante Beispiele auch im Neuen Testament zu diesem Thema. Aber schließen vom Gedankengang, alle sind berufen zu einem geistlichen Kampf für unseren Glauben. Nicht alle aber alle sind berufen, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, Gott inmitten unter uns. Wir leben vor ihm und für ihn und auf ihn ausgerichtet. Nicht alle sind berufen zu bestimmten Diensten, sondern diese Dienste werden verteilt. Und nicht alle müssen 3 Jahre auf eine Bibelschule gehen. Nicht alle müssen dann sich absondern. Es ist freiwillig. Ist gut? Finden wir alles in unserem Leben eigentlich wieder, gell? Okay. Nächstes Mal, ich freue mich auf die nächsten Abschnitte, vor allem auf Kapitel 8. Da geht es um diesen 7-armigen Leuchter. Das ist ein herrlicher Abschnitt. Da freue ich mich besonders darauf. Ich möchte beten. Und Jesus, dir danken für diesen Vormittag. Herr, für dein reiches, reiches Wort, für die Tiefe deiner Wahrheit. Ich staune über deine Gedanken, über deine Weisheit, über die Inspirierung deines Wortes, über die Leitung bei der Niederschrift, über jedes, sogar über die Kleinigkeiten, die sich so oberflächlich wie so schnell überlesen, aber die im Kontext des Evangeliums, Jesus, von dir, selbst die Himmelsrichtungen so viel Sinn machen und die Erwähnungen auf einmal uns vor Augen leuchten. Mich begeistert das, macht mich zu einem Bibelentdecker, aber nicht einfach um der Entdeckelust und um des Neuens willen, sondern einfach, weil es deine Herrlichkeit, Jesus, und dich so groß mir macht und zeigt wirklich, alles ist auf dich und zu dir hin. Und bitte, Herr, segne das Gehörte. Lass das, was von dir war, tief ins Herz fallen, dass es wirklich Frucht bringt. Was aber dich nicht verherrlicht und unwichtig war, bitte genauso schnell vergessen. Gut, Herr, dass du der Lehrer bist. Und ich darf uns dir anbefehlen, auch den heutigen Tag. Amen.